Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Dieses Aufmacherfoto ist hervorragend, was wir haben.
Fokus Titelthema, Lustkiller Stress.
Stresshormone bremsen Sexualhormone, so ist es ungefähr, Herr Kunz.
Montag ist Fokustag.
Und wir sprechen jetzt nicht mit Herrn Kunz, sondern mit Herrn Krischer, dem stellvertretenden Chefredakteur des Fokus. Denn der Fokus wird 20 Jahre nächste Woche. Wir bleiben thematisch weiter bei Print, denn die Bezahlschranken werden in diesem Jahr hochgezogen. Und wir gucken mal, ob sich da etwas tut. Und wir gucken zurück. Ich hatte Ihnen im letzten Jahr in Aussicht gestellt, dass wir uns nochmal auf der 98,2 Megahertz in Berlin umsehen. Inzwischen ist nun klar, Radio Paradiso darf weitersenden. Einblicke aus dem Radiohaus Berlin-Wannsee hören Sie auch in dieser Radio 1 Medienmagazin Ausgabe vom 12. Januar 2013. Natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken.
Totschweigen wäre noch schlimmer.
Montag ist Fokustag.
Beim Radio 1 Medienmagazin ist Samstag schon Fokustag, auch mit Fakten, denn am 18. Januar 1993 begann auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt eine neue Zeitrechnung. Der Fokus erschien, die New York Times schrieb 4 Tage später, der beeindruckendste Newcomer ist Fokus, ein Nachrichtenmagazin nach amerikanischem Vorbild. Das ließ sich 20 Jahre später sehr selbstverständlich, doch sollen es fast 50 Versuche gewesen sein, im Nachkriegsdeutschland neben dem Spiegel ein zweites Nachrichtenmagazin zu etablieren. Darüber sprach ich kurz vor der Sendung mit Markus Krischer, dem stellvertretenden Chefredakteur des Fokus heute, aber der Ranghöchste in der Redaktion, der von Anfang an mit dabei ist. Ich fragte ihn zunächst, wo er denn bei den legendären Werbespots des Fokus, hier gerade nochmal einen Ausschnitt gehört, immer gesessen hat, als Helmut Markwort, der Chef, rief Fakten, Fakten, Fakten.
Ich saß ihm gegenüber auf der anderen Seite des Konferenztisches. Und als ich die ersten Male diesen Spruch Fakten, Fakten, Fakten gehört habe, da muss ich zugeben, da war ich auch etwas erschrocken. Da hatte ich mir gedacht, werden wir den Anspruch auch einlösen, wird das alles funktionieren? Wir waren 93 tatsächlich eine richtige Pioniertruppe und von vielen angefeindet, aber offensichtlich doch auch von vielen erwartet. Und dass alles geklappt hat und dass wir auf dem Markt uns dann eben durchsetzen konnten, auch mit dieser Truppe und insbesondere auch mit Markwort und seiner Leidenschaft und diesem Spruch, der dann inzwischen ja eine Legende geworden ist, das ist für mich immer noch ein kleines Wunder.
Es heißt, in langen Einzelgesprächen mit Seelenmassage und Missionarseifer seien seinerzeit Mitarbeiter für den Fokus angeworben worden. Womit hatte man Sie überzeugt?
Mit dem Konzept, mit der Integrität und der Leidenschaft der Gründer gestalten. Eine Seelenmassage kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich glaube, es war schon so, dass in dieser ersten Truppe auch ein Pionier geistet. Das war schon deutlich spürbar und die Truppe wollte auch beweisen, dass es möglich ist, ein zweites Nachrichtenmagazin zu platzieren. Und die Überzeugung und die Leidenschaft war von Anfang an eigentlich da.
Worin bestand nun das amerikanische Vorbild, von der die New York Times schrieb?
Naja, der Fokus war von Anfang an so konzipiert, dass er mit deutlich weniger Häme agiert hat in seinen Beiträgen und die Trennung zwischen Nachricht und Kommentar für den Leser nachvollziehbar war. Also der eigentliche Artikel verzichtet auf eine wertende oder insbesondere abwertende Kommentierung. Dem Leser wird deutlich gemacht, wo die eigentliche Nachricht, wo der News-Kern der Geschichte zu finden ist. Und wenn kommentiert wird, dann wird auf eigenen Plätzen in Kommentaren, im Kommentar von Herrn Markwort oder aber in einem eigenen Debattenbeitrag kommentiert. Wir sind kürzer, schneller, direkter, fairer, weniger Häme.
Und dennoch hatte man, so kann ich mich erinnern, sie zumindest mehr dem Infotainment zugeordnet und den Spiegel dann
doch eher bescheinigt, mehr Hintergrund zu liefern. War das damals nur ein, ich sag mal so Marketingkrieg, dass man sie auf diese Art und Weise ausgrenzen wollte aus dem Genre Nachrichtenmagazin, oder war es tatsächlich so, dass sie durch mehr Infografiken, durch auch farbige Fotos, was ja damals dann doch eher neu war für ein Nachrichtenmagazin, ja, dass sie dann tatsächlich mehr dem Auge auch entsprochen haben als dem Intellekt?
Es war ja von Anfang an unser Anspruch, eben dem Leser klarzumachen, wenn du einen bestimmten Beitrag liest, wenn du das Heft aufschlägst, dann weißt du sehr schnell, worin die Neuigkeit besteht, was die wichtigen zentralen Punkte und Argumente in einem Artikel sind. Und wir wollten auch immer klar machen, dass es Möglichkeiten gibt, sich zusätzlich zu dem eigentlichen Text noch über ein bestimmtes Thema zu informieren. Und da waren eben insbesondere Grafiken, Charts und noch eine Berichterstattung um den Lauftext herum, kleinere Kästen, für uns ein ganz, ganz wichtiges Argument, dass das an dem eigentlichen Lauftext zu spüren gewesen wäre, dass wir, so wie es damals hieß, so Infohäppchen liefern würden. Das war, glaube ich, die boshafte Kommentierung der Konkurrenz. Im Grunde hat sich heute gezeigt, auch bei der Konkurrenz, auch bei anderen Magazinen, dass sich diese Form der Berichterstattung, des Layouts und der Nachrichtenaufteilung längst durchgesetzt hat. Und der Fokus, 93 auf den Markt gekommen, hat die Ästhetik des Internets eigentlich vorweggenommen.
Ihr erstes Heft war 180 Seiten stark, kostete 4 D-Mark. Das letzte jetzt, was gerade erschienen ist, ist 50 Seiten schlanker und kostet rund 1,70 Euro mehr. Ist das dem Umstand geschuldet, dass das Internet nicht nur gleichberechtigt ist, sondern man hat den Eindruck, auch fast wichtiger geworden ist?
Also das Internet hat auf alle Fälle in den vergangenen 20 Jahren den Markt dramatisch verändert. Und die Veränderungen werden auch nicht rückgängig zu machen sein. Das bedeutet für alle Magazine, für Tageszeitungen, also für alles, was sozusagen mit dem Papier arbeitet, natürlich, dass sich die Rahmenbedingungen verändern, möglicherweise auch verschlechtern. Aber dass es schon bald keinen Markt mehr gäbe für Printprodukte, das halte ich für ein Gerücht. Im Gegenteil, die Redaktionen werden nach wie vor ihre Leser haben. Sie müssen sich anpassen und sie müssen dem Leser etwas bieten, was das Netz eben nicht bieten kann. Das ist die hintergründige Berichterstattung, das ist die einordnende Berichterstattung und der Anspruch, immer wieder bei jeder Geschichte deutlich zu machen, dass man eine wirkliche, eine bedeutende, eine wichtige Geschichte im Print lesen kann, die man so mit dem Aufwand und der Tiefe im Internet eben lange, lange suchen muss.
Mit Ihrem Titel über den 11. September hatten Sie eine Auflage von etwas mehr als 1 Million. Aktuell ist es etwa die Hälfte, glaube ich. Was ist denn heute realistischerweise drin unter diesen Bedingungen?
Der Markt ist auf alle Fälle da. Es gibt die Leser, das ist ganz sicher so. Das wissen wir und spüren wir, dass die Leserschaft den Fokus nach wie vor als ein ganz, ganz wichtiges Medium empfindet. Wir sind ein Leitmedium geworden. Wie groß nun die Leserschaft ist, das schwankt ja auch von Auflage zu Auflage. Wir sind ein Magazin, das auch vom Titel lebt. Die Auflagen der Frühzeit, die sind weder für den Fokus noch für den Spiegel noch für ein anderes Magazin heute zu erreichen. Aber dass der Fokus nach wie vor hochprofitabel arbeitet und dass es ein Projekt ist, das durchaus Sinn macht und wichtig ist, das wird noch für lange, lange Zeit gelten.
Stimmt es, was so die Medienöffentlichkeit kolportiert, dass mit dem letzten Titel, weil Sie sagen, der Titel ist sehr wichtig für eine Zeitschrift, wo Per Steinbrück drauf zu sehen ist mit einem blauen Auge und darunter steht, schlägt Steinbrück sich selbst K.O., dass Sie jetzt unter dem neuen Chefredakteur Jörg Quos politischer werden wollen wieder, also weniger dieses Ranking von den besten Kliniken, den besten Ärzten und was man ihnen dann auch unterstellt hat, dass sie ziemlich in die Breite gegangen sind und gar nicht mehr so sehr auf den Nachrichten, auf den politischen Nachrichtenmarkt, dass sie jetzt also sich wieder neu ausrichten wollen?
Politisch war der Fokus immer von Anfang an. Ich weiß, dass wir auch im vergangenen Jahr mehrere politische, hochpolitische Titel gehabt haben. Und die politischen Titel, die werden wir sicher auch in dem Jahr haben. Wir haben 2013 die Bundestagswahl, wichtige Landtagswahlen, dass wir also in diesem Jahr auch politische Themen auf den Titel bringen werden. Das ist ganz sicher so. Dass Steinbrück kurz nach Weihnachten glaubt, über das Kanzlergehalt resonieren zu müssen, das ist ja für eine Redaktion vorher nicht planbar. Aber dass wir den Steinbrück auf den Titel gehoben haben, beweist, dass wir eben nach wie vor, so wie früher eben auch, auf aktuelle politische Ereignisse so heftig auch reagieren können und so grundsätzlich reagieren können, dass wir dann sagen, auch wenn wir nur 2 oder 3 oder 1 Tag Zeit haben, dass wir dann unsere Titelentscheidung überdenken und das aktuelle Thema auf den Titel bringen. Aber der Leser, da bin ich überzeugt davon, erwartet auch in Zukunft Ratschläge und Ratgeberbeiträge von seinem Fokus. Das ist, glaube ich, etwas, auf das wir in Zukunft auch nicht verzichten werden.
Was bringt die kurzfristige Zukunft? Was wird am Montag auf dem Titel zu sehen sein?
Den nächsten Titel, den verrate ich eigentlich nie. Ich werde ja auch immer wieder gefragt von Kollegen oder von Verwandten oder Freunden, was bringt ihr in der nächsten Woche auf den Fokus-Titel? Aber das wird nicht verraten, nicht nur so viel. Es wird ein ganz neuer Zugang sein zu einer aktuellen, großen gesellschaftlichen Debatte. Das wird auf dem Cover das Hauptthema bilden, aber natürlich wird auch der Fokus-Geburtstag auf dem Titel mit Platz finden.
Lassen Sie mich raten, Gebühren und Beitragsdiskussion?
Sie dürfen raten, aber Sie müssen am Montag zum Kiosk.
Sagt Markus Krischer, er ist stellvertretender Chefredakteur des Fokus und von Anfang an dabei. Ich bedanke mich für diese kleinen Rück- und Ausblicke.
Ich bedanke mich.
Medien, Wirtschaft.
Radio 1 Medienmagazin. Das Jahr 2012 war kein so gutes Jahr für die Presse, kann man sagen. Erst die DAPD insolvent, dann die Frankfurter Rundschau und zu guter Letzt wurde auch noch die Financial Times Deutschland eingestellt. Im Studio jetzt meine Kollegin Eleni Klotzikas. Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit Geschäftsmodellen und der Finanzierbarkeit von Journalismus im digitalen Zeitalter. Kommt 2013 nun die lang diskutierte Paywall für Newsseiten im Netz? Was meinst du?
Auf breiter Front, das glaube ich nicht. Allerdings ist das Jahr 2013 für viele Verlage eine Experimentierphase mit dem sogenannten Paid Content. Und viele schauen natürlich auf den Springer Verlag, der bekanntlich für die Welt Online das sogenannte Metered Model eingeführt hat, ein Online-Abo-Modell, bei dem sozusagen nur der Heavy-User zur Kasse gebeten wird. Also das heißt, die ersten 20 Artikel sind kostenlos und erst dann fällt die Bezahlschranke, aber nicht für einen einzelnen Artikel, sondern für das Gesamtangebot, kombiniert dann mit verschiedenen Zusatzangeboten. Aber wie gesagt, man experimentiert dann mit noch. Das zumindest sagt auch Jan Bayer, Vorstandsmitglied des Axel Springer Verlags.
Wir werden das ganze Jahr Dinge ausprobieren. Wir haben jetzt Produktbündel definiert, die wir verkaufen wollen. Also Leute können Welt Online und die iPhone-App zusammen kaufen oder andere Angebote. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir das ganze Jahr nutzen, um zu überprüfen, ist es das richtige Modell? Sind es die richtigen Angebotsformen? Und dann werden wir auch verifizieren, ob wir bei diesem Modell bleiben.
Darüber hinaus verlangen Mediaagenturen ja auch crossmediale Werbeschaltung, setzen also auch darauf, dass sie kombiniert im Internet und in Print schalten können, Werbung. Und deswegen ist auch die Online-Werbung, auch wenn sie noch nicht so viele Einnahmen bringt, unheimlich wichtig für die Gesamtwerbeeinnahmen. Und bei Springer hat man das einfach dadurch gelöst, dass das Bezahlgitter bewusst Löcher hat. Erstens ist ja ein Teil des Angebots immer noch kostenlos und dann ist auch die Homepage von Welt Online, die ja die meisten Ad-Impressions generiert, auch weiterhin frei abrufbar. Und Springer hat den Mediaagenturen wohl auch zumindest ein Commitment abgegeben, dass sich die Reichweite auf lange Frist gar nicht ändert. Und man hofft darauf, dass man durch die Paywall ja auch eine Zielgruppe zahlender Kunden sich schaffen kann und bei denen auch höhere Preise im digitalen Anzeigenmarkt durchsetzen kann. Jan Bayer nochmal im O-Ton.
Und langfristig ist es so, dass wir zusätzlich zu der Reichweite, die wir heute haben, eben eine neue Reichweite aufbauen, nämlich mit Menschen, die für Inhalte Geld bezahlen. Und da glauben wir, dass die für den Werbemarkt sogar interessanter ist, weil das Menschen sind, die einfach loyaler zu einem Produkt sind und dass wir hier eben auch andere Preise durchsetzen können.
Und zusätzlich ist es auch so, dass alle Artikel, die über die Google-Suche angesteuert werden, auch weiterhin kostenlos sind, auch wenn zum Beispiel das frei verfügbare Kontingent von 20 Artikeln überstiegen wird. Und wer es also darauf anlegt, kann die Bezahlschranke auch immer schön umgehen.
Was ist denn nun aber, ich meine, man kann eine Paywall hochziehen, aber wenn man nur der Einzige ist oder vielleicht zu zweit, zu dritt, es wird ja immer jemanden geben, der möglicherweise News-Content kostenlos anbietet. Oder gibt es dann möglicherweise ein Kartell der Paywall-Anbieter oder macht die Welt Online vielleicht was ganz anderes?
Also nicht so nach den Ankündigungen zu urteilen, beispielsweise von Jan-Erik Peters, der Chefredakteur der Weltpublikation, der sagt, nee, wir wollen extra keine zusätzlichen Gadgets, nannte er es, anbieten, sondern nein, dann entsteht dafür kein Markt und dann wird es schwierig. Das sagte auch ganz klar der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner bei der Vorstellung des Abo-Modells. Man hofft also insgeheim fast so ein bisschen auf die Solidarität der anderen Verlage. Man würde niemals zugeben, dass man sich abgesprochen hat, denn das würde offenbar gegen das Kartellrecht verstoßen. Und da haben sich natürlich alle Springer-Chefs auf die Zunge gebissen. Romanus Otte, verantwortlich für die Digitalgeschäfte der Weltgruppe, sprach da ein bisschen pragmatischer und hat zumindest zugegeben, dass Springer bereit ist, mit anderen Verlagen zusammenzuarbeiten.
Auf der anderen Seite haben Verlage schon immer bei der technischen Infrastruktur zusammengearbeitet. Selbst Verlage, die hart miteinander konkurrieren, wie zum Beispiel in Berlin, nutzen einen gemeinsamen Pressevertrieb. Also die Zusammenarbeit auf der Infrastrukturebene ist jetzt auch nicht etwas Unübliches. Und wenn sich da Spuren dahin entgeben können, dass man gemeinsam Infrastruktur nutzt, auch für Bezahlmodelle, für digitalen Journalismus, dann sind wir dafür sicherlich auch ansprechbar und offen.
Nun ist zwar der Springer Verlag der größte, wenn nicht sogar europäisch größte Verlag. Gibt es denn irgendwie Signale von anderen, dass sie da mitziehen wollen?
Viele Verlage haben ja bei den vergangenen Münchner Medientagen geäußert, dass sie zumindest darüber nachdenken, aber so richtig euphorisch sind bisher die Bemühungen nicht. Und süddeutsche.de hadert, man teste gerade, heißt es, konkrete Pläne gäbe es noch nicht. Und die FAZ.net, also hat schon angekündigt seit vergangenem Frühjahr, dass sie eine Paywall einführt, hat es aber immer noch nicht getan. Also studiert auch mehr, als sie probiert. Und ja, die Wochenpublikationen, die jetzt eine Newsseite haben, wie zum Beispiel Zeit Online oder Spiegel.de, die wollen sowieso keine Bezahlschranke einführen. Gerade für die crossmediale Werbestrategie sind halt die Online-Reichweiten sehr wichtig und halt generell für die Reichweite dieser Wochenpublikationen. Und das wird man sich jetzt nicht nehmen lassen als Solidarität mit dem Springer Verlag. Das ist meine Einschätzung. Die einzige konkrete Ankündigung für weiteres Paid-Content kommt von Springer selbst und zwar mit der Bild-Zeitung im Sommer für exklusive Angebote, jetzt nicht nach diesem Abo-Modell, nach diesem Mietert-Model wie bei Welt Online, sondern für exklusive Inhalte. Und ja, nicht umsonst hat ja die Bild auch die Internetrechte der Fußball-Bundesliga für die kommende Saison erworben und da wird sich sicherlich der eine oder andere Inhalt da drum stricken, der dann hinter eine Bezahlmauer verschwindet und vielleicht entsteht dadurch auch so ein Markt, denn bekanntlich vermarktet sich ja Sport besser als Journalismus.
Dann kann man also vielleicht zusammenfassend sagen, 2013 ist nicht das Jahr des Paid Content bei Papierzeitungen im Netz, sondern man kann vielleicht sagen, das Jahr der Experimente. Meinst du, dass Journalismus, also Qualitätsjournalismus, damit dann vielleicht doch in so ein unsicheres Fahrwasser kommt und dass wir dann vielleicht das als Krisenjahr in einem Jahr rückblickend ja, einschätzen müssen?
Also ich glaube, und das ist natürlich meine persönliche Meinung, dass man mit den Verlagen auch gar nicht so viel Mitleid haben muss. Also es wird natürlich auch von Springer immer wieder dieses Schreckgespenst, dass der Journalismus, der Qualitätsjournalismus den Bach runtergeht, ja an die Wand gemalt und dann mit dem Finger gezeigt auf andere Zeitungen, die jetzt pleite gegangen sind. Aber allein im dritten Quartal 2012 betrug der Gewinn beispielsweise bei Springer 790 Millionen Euro im Neun-Monats-Vergleich zu 2011, eine Gewinnsteigerung von fast 4%. So schlecht ist es doch eigentlich auch nicht. Vielleicht kann man aber festhaltend sagen, dass man mit Journalismus nicht mehr so viel Geld verdienen kann wie vorher. Also vielleicht weicht, sollte so ein bisschen der Gedanke der Gewinnmaximierung dem Gedanken des Idealismus weichen, weil ein journalistisches Produkt ist ja jetzt auch nicht irgendein Produkt, was man verkauft, sondern etwas Besonderes. Und möglicherweise muss man vielleicht auf hohe Renditen verzichten. Wenn Journalismus nicht mehr so viel Rendite abwirft, vielleicht ist auch die Aktiengesellschaft an sich nicht unbedingt das optimale Geschäftsmodell oder die optimale Unternehmensstrukturform für einen Medienkonzern, sondern vielleicht auch eher ein kleinerer Betrieb in dem Sinne, wo alle davon leben können. Die Gesellschaft das dankend annimmt, auch diese Informationen konsumiert und sich darüber informiert. Und dann haben trotzdem alle gewonnen, halt klein, aber mit großer Wirkung. Das ist doch auch Qualitätsjournalismus.
2013, das Jahr der Bezahlschrankenexperimente. Eleni Klotzikas fasste zusammen.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit einer Aufnahme eines, auf der UKW-Skala, ein bisschen weiter rechts oder links, je nachdem, wie man es betrachtet, auf der 98 2 Megahertz sendenden Programms. Vor 3 Jahren etwa war das.
Wenn der Eisverkäufer wieder viel zu tun hat, wenn Fahrradfahren wieder Spaß macht und Cabrio-Fahrer das Verdeck unten lassen, dann ist Frühling in Berlin. Frühlingsgefühle bei 98.2 Radio Paradiso. Musik zum Verwöhnen.
Matthias Gülze, was haben Sie gedacht, als Sie die Pressemitteilung der MABB gelesen haben, die ziemlich eindeutig war, dass man Ihnen die Lizenz zum Jahresende, genau zum 30.11. nicht verlängern wird?
Also das war ein Schock, mit dem keiner gerechnet hatte. In den 14 Jahren Sendebetrieb hat es keine einzige Abmahnung gegeben. Es hat ein Gespräch über das Programmkonzept gegeben und eine schriftliche Anfrage, die wir beantwortet haben. Es gab keinerlei Indizien dafür aus unserer Sicht, dass man zu einem so drastischen Schritt greifen würde.
Das war das Medienmagazin vom 15. Mai 2010. Die damalige Situation war folgende. Radio Paradiso bekam, wie eben schon gehört, die Lizenz nicht mal verlängert und sie wurde an Oldiestar von Oliver Dunk vergeben und die Position des Medienrates erläuterte damals Dr. Hans Hege, der Direktor der MABB, so.
Wir haben eine klare Gesetzeslage. Ein Veranstalter bekommt zunächst mal eine Lizenz auf 7 Jahre. Er hat dann einen Anspruch auf Verlängerung, wenn er seine Verpflichtung erfüllt hat. Das ist im Fall Paradiso auch passiert. Aber dann muss neu ausgeschrieben werden. Weil es ein Privileg ist, in Berlin eine Frequenz zu haben. Und es hat ja sehr viele Wechsel gegeben, auch häufig Neuausschreibungen mit neuem Konzept. Und es gibt immer viele Anträge. Jetzt in diesem Fall waren es etwas weniger als sonst 10 Anträge. Und die alle hätten senden können und natürlich auch in Anspruch haben, einem fairen Verfahren, nicht eine Scheinausschreibung, wo jemand praktisch keine Chance hat, wenn er gegen jemand antritt, der schon länger sendet. Und darum ging es dem Medienrat, er hatte eine Prognose zu treffen, also nicht irgendwelche Strafen für die Vergangenheit. Die Vergangenheit spielt nur insofern eine Rolle, als sie auch natürlich Grundlage ist für die Prognose in der Zukunft. Darauf kommt es ganz zentral an. Wer wird in der Zukunft nach der Einschätzung des Medienrates, der als Gremium ja gemeinsam zu einer Einschätzung kommen muss, wem traut der Medienrat am ehesten zu, am meisten zur Vielfalt der Programme in dieser Region beizutragen? Das ist ein allgemein formulierter Maßstab, aber gerade deswegen haben wir ein Gremium, was ja nicht etwa mit einer knappen Mehrheit entscheidet, sondern mit einer qualifizierten Mehrheit, in dem Fall sogar einstimmig.
Aber Radio Paradiso hatte die juristische Auseinandersetzung gesucht und gewonnen. Und inzwischen seit 30. Oktober 2012 ist es zumindest auf dem Papier erstmal amtlich, dass Radio Paradiso weitermachen kann. Die Situation erläutert nochmal jetzt aus dieser aktuellen Perspektive aus dem Inneren des Medienrates Professor Hans-Jürgen Rosenbauer. Er ist Mitglied dort.
Es gibt Klarheit vor allen Dingen, dass Radio Paradiso das Programm wieder machen will, dass sie ursprünglich versprochen hatten. Die kirchlichen Vertreter haben zugesagt, bei der Anhörung personell aufzustocken, 4 oder 5 Stellen. Sie haben zugesagt, dass mehr Wort stattfindet und überraschend für uns, es gibt auch wieder einen stärker ökumenischen Ansatz, das heißt die katholische Kirche wird sich über eine ihrer Gesellschaften beteiligen an Radio Paradiso, also Gesellschafter werden. Es hat ja auch der Kardinal einen unterstützenden Brief an uns geschrieben. Also das sind positive Entwicklungen, sodass aus Paradiso wieder das werden kann, was es ursprünglich sein sollte und am Anfang auch war. Ich war damals erstaunt über diese Vorwürfe des Geschäftsführers von Paradiso, denn in der Klageschrift wurde mir vorgeworfen, ich wolle ein dezidiert christliches Wortprogramm. Ich hätte in einem Vortrag dies deutlich gemacht und deswegen sei ich gegen diese etwas populistische Version der Verbreitung christlichen Gedankenguts. Also da widerspricht sich einiges. Ich kann nur sagen, der Medienrat war nach den erneuten Darlegungen von Paradiso, wo es ja auch einen zweiten Geschäftsführer, Pfarrer Merz, gibt, überzeugt, dass eine neue Chance besteht, dass dieses Programm das wird, was es ursprünglich werden sollte. Deswegen haben wir gesagt, das gucken wir uns in 2 Jahren nochmal an, ob diesmal die christlichen Versprechungen auch Wirklichkeit werden, aber ich bin guter Hoffnung.
Inwieweit hat Sie denn beeindruckt, dass Paradiso zweimal gerichtlich gegen den Medienrat gewonnen hat? Ist das möglicherweise auch unterstützend gewesen, dass die Frequenz jetzt weiter von Radio Paradiso betrieben werden kann?
Natürlich hat uns das nicht unbeeindruckt gelassen, weil wir nehmen ja Gerichtsentscheidungen ernst. Die Entscheidung war nur, wir müssen neu entscheiden. Es war nicht, wir müssen es Radio Paradiso geben. Aber wir haben im Grunde das erreicht, was wir wollten. Wenn Paradiso bei der ersten Anhörung vor 2 Jahren gesagt hätte, wir garantieren, dass es wieder das Profil bekommt, was es ursprünglich haben sollte, hätte es ohnehin die Verlängerung gegeben. Sie waren damals nicht dazu in der Lage. Ich bin froh, dass das jetzt möglich war.
Diese juristischen Hintergründe ließ ich mir dann nochmal erklären von Jutta Limbach. Sie ist die Vorsitzende des Medienrates hier in Berlin-Brandenburg. Sie ist studierte Juristin, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes gewesen von 1994 bis 2002. Also eine wirkliche Kennerin der Juristerei, und sie erläuterte mir diesen Rechtsfall.
Hier ist tatsächlich geklagt worden, aber entschieden worden ist nur, dass die Grundentscheidung, die wir zugunsten eines Senders getroffen haben, eben aufgehoben worden ist, weil das Gericht der Meinung war, dass derjenige, der um die Verlängerung der Frequenz gebeten hat, nicht in allen Gesichtspunkten von uns angemessen gehört worden sei. Wir sind zwar anderer Meinung, aber das Gericht hat das festgestellt und das gilt dann.
Aber von außen hat man so den Eindruck, dass wenn ein Lizenzantragsteller unzufrieden ist, könne er auf juristischem Weg eine Frequenz durchsetzen. Wie ist es jetzt juristisch? Ist es in der Tat so, dass man juristisch einen Anspruch auf eine Frequenz hat?
Nein, das hat man nicht. Aber hier in diesem Fall ist es so gewesen, dass wir dann im zweiten Takt zugunsten dieses Antragstellers entschieden haben. Aber nicht etwa, weil wir uns durch die gerichtliche Entscheidung gezwungen gesehen haben, sondern weil uns ein anderer, anders begründeter Antrag vorgelegt worden ist. So ist es nicht. An sich ist der Medienrat in der Tat die Stelle, die über die Frequenz entscheidet. Aber wir sind ein Rechtsstaat und da kann uns immer passieren, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, nicht die Billigung des Gerichtes findet.
Professor Jutta Limbach, die Vorsitzende des Medienrates hier in Berlin-Brandenburg. Und wir hören auch gleich, wie in der Rundfunkanstalt oder im Radiohaus, wie man es dort nennt, bei Radio Paradiso, wie diese Entscheidung inzwischen aufgenommen wurde und was man möglicherweise am Programm ändern wird. Und das ist erstmal hier noch Radio 1. Und Kate Nash. Radio 1 mit dem Medienmagazin und weiter zu Paradiso. Zusammenfassend kann man also sagen, Gerichte entscheiden zwar nicht über die Frequenzvergabe, aber sie können helfen, Meinungsverschiedenheiten zu klären und letztlich auch zunächst scheinbar unversöhnliche Standpunkte annähernd zu helfen. Was heißt das jetzt konkret für Radio Paradiso? In Berlin waren Sie im Radiohaus, dem Standort für Radio Paradiso, zugeschaltet gewesen, kurz vor der Sendung. Der Geschäftsführer, Professor Matthias Gülze, den wir vorhin auch schon gehört haben, vor knapp 3 Jahren. Ich fragte ihn, da der Paradiso-Senderclaim noch immer Musik zum Verwöhnen sei, ob sich dennoch etwas geändert habe oder ändern werde.
Also ein Radioprogramm verändert sich ständig, aber wir werden, und das ist genau wie wir das mit der Medienanstalt verabredet haben, den Ausbau des Wortanteils noch weiter vorantreiben. Wir werden unser Engagement in Brandenburg verstärken, sowohl also im Berliner Umland für die Frequenz 98.2, als auch unser Programm in Frankfurt-Oder, Eisenhüttenstadt und Guben, wo wir 3 eigene Frequenzen haben, wieder ganz eigenständig betreiben. Das entwickeln wir weiter, und nachdem wir jetzt eine neue Planungssicherheit haben, geht es da auch voran.
Was heißt das, der Wortanteil wird ausgebaut, damit wir das so ein bisschen verstehen? Wie hoch ist der jetzt und wie machen Sie das jetzt rein mathematisch?
Das ist in der Tat ja eine spannende Frage nach der Höhe des Wortanteils. Die Medienanstalt hat in dem ersten ablehnenden Bescheid uns mal einen Wortanteil von 10% bescheinigt. Das war nie der Fall. Und wir konnten eben darlegen anhand von durchgängigen Untersuchungen, dass der Wortanteil niemals so niedrig geworden ist. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Wortanteil so von 25% und werden das so auf 30% ungefähr im Schnitt steigern.
durch verstärkte christliche Beiträge oder was haben Sie vor?
Naja, diese Frage, wie christlich Beiträge sind, ist ja eine Frage, die am Anfang in der Öffentlichkeit erst diskutiert worden ist. Darum ist es auch nachher bei den in der gerichtlichen Auseinandersetzung nie gegangen. Keine der Seiten hat sich auf den Streit eingelassen, ist das jetzt besonders christlich oder nicht, sondern es ging da bei vor Gericht um die Länge, tatsächliche Länge der Wortbeiträge. Was wir machen, ist von dem Grundkonzept das, was wir immer vorgehabt haben, gemacht haben. Es gibt Dinge, die sehr explizit christlich sind. Jeden Tag senden wir in den Gedanken zum Auftanken Psalmtexte, Bibeltexte, Liedertexte aus der christlichen Tradition. Und es gibt aber auch eine Reihe von Sachen, wo die vielleicht ein bisschen implizit christlich sind. Sehr gerne zitiere ich immer unsere neue Serie. Wir nennen es die größten Worte der Menschheitsgeschichte. Da ist denn sowas drin wie die Rede vom Häuptling Seattle oder der Beginn der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das ist ganz frommes Gedankengut, auch wenn das nicht immer explizit ist.
Zählen Sie darunter auch solche Aktionen wie jetzt im Winter, dass Sie sich für diejenigen engagieren, die besonders unter der Kälte zu leiden haben?
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wir haben keine Herzschmerz-Weihnachtsaktion mit Geschenken in Kindergärten gemacht, sondern wir haben mit der Kältehilfe der Stadtmission und der Obdachlosenhilfe gefragt, was ist das, was das größte Problem ist? Und die haben gesagt, das größte Problem für obdachlose Menschen in der Stadt sind weiterhin Schlafsäcke. Es gibt Notunterkünfte, aber viele Menschen können oder wollen da nicht hingehen und das einzige Kleider, gibt es genug in den Kleiderkammern, Schlafsäcke sind Mangelware. Und deswegen haben wir uns zum zweiten Mal, die Aktion ist ja auch noch nicht neu, eben daran gewagt und haben ein paar hundert Schlafsäcke eingesammelt, die dann durch die Kältebusse verteilt worden sind. Natürlich ist das ein diakonisches Handeln, würden wir im kirchlichen Bereich sagen. Es ist ja auch der Stadtbus der Berliner Kältemission, der Kältebus, der diese Schlafsäcke dann austeilt. Aber es ist deswegen ein schönes Beispiel, man muss hier nicht explizit immer sagen, Achtung, Achtung, das ist eine christliche Aktion. Natürlich ist es ein Akt der Nächstenliebe, das zu tun.
Das Medienratsmitglied Hans-Jürgen Rosenbauer erwähnte Ihren ökumenischen Ansatz, der jetzt neu sei. Wie wirkt sich denn zum Beispiel die Unterstützung der katholischen Kirche jetzt erstmal bei Ihnen finanziell und inhaltlich aus?
Also das hat Herr Rosenbauer auch korrekt gesagt. Die Frage, wer nun aus dem katholischen Bereich Gesellschafter ist, befindet sich noch in der Klärung. Das ist vielleicht nicht so überraschend. In der katholischen Kirche dauern ja manche Entscheidungen etwas länger. Man denkt da manchmal ein bisschen in Jahrhunderten. Nein, so lange wird es hier nicht dauern. Aber das ist noch in der Klärung. Was es aber geben wird, und mein jetziger Planungsstand ist ab Ostern, ist, dass das Erzbistum eine Stelle geschaffen hat für eine Redakteurin, einen Redakteur, der zuständig ist, Programm für Radio Paradiso zu machen. Parallel zu der evangelischen Stelle, da gibt es so eine Fahrstelle. Und diese Person wird dann Magazine, Beiträge machen, eben aus dem katholischen Bereich berichten und solches Programm zuliefern.
Werden Sie auch finanziell unterstützt?
Wir sind steuerrechtlich, und das ist auch gar nicht wie geheim, eine kommerzielle GmbH und Co. KG. Das heißt, Zuschüsse in dem Sinne können wir eigentlich gar nicht kriegen. Es gibt jetzt auch katholische Organisationen, ein paar hat es immer gegeben, aber es gibt jetzt auch stärkere, größere Einrichtungen, die unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen, eben Werbekampagnen sowas buchen, und das ist auch Geld, was uns dann fürs Programm zur Verfügung steht, natürlich.
Aber Sie dürfen nicht im klassischen Sinne Profit machen?
Ja, steuerrechtlich schon, aber in der Lizenz haben wir das, und das ist uns auch nie vorgeworfen worden. Also hier sind nie Gewinne an die Gesellschaft ausgeschüttet worden. Das ist nicht der Zweck der Gesellschaft. Also es ist eine GmbH und Co. KG, die steuerrechtlich Gewinne machen könnte. Aber im Gesellschaftervertrag ist schon geregelt, dass solche Gewinne nie ausgeschüttet werden, sondern für die Qualifizierung des Programms eingesetzt werden. Das war auch immer so, und das war auch nie der Vorwurf, dass das hier passiert sei.
Sie haben nun die Lizenz für 2 Jahre verlängert bekommen. Das ist, normalerweise werden 7 Jahre vergeben. Fühlen Sie da noch einen gewissen zurückhaltende Haltung und Misstrauen?
Also der Kampf um die Sendeerlaubnis für uns hat fast 3 Jahre gedauert. Und es ist in 2 Punkten, muss ich in Details da Frau Limbach widersprechen, es war nicht ein Gericht, es waren 2 Gerichte, und es waren auch nicht 2 Verfahren, es waren insgesamt 4 Gerichtsverfahren, einzelne, die wir allesamt für uns entschieden haben. Und das ist natürlich, dauert das ein bisschen, bis sich da die Wogen geglättet haben. Ich kann das verstehen, und das finde ich auch nachvollziehbar und auch sinnvoll, dass man sagt, wir gucken uns das jetzt mal 2 Jahre an. Zum Verständnis, nach diesen 2 Jahren wird, so ist es uns auch mitgeteilt worden, die Frequenz nicht ausgeschrieben, sondern findet eine Überprüfung statt, die üblicherweise nach 7 Jahren es erfolgt, und dann wird, wenn eben keine Verstöße gegen die Sendererlaubnis in der Zwischenzeit dingfest gemacht worden sind, wird dann verlängert. Wir sind mit dem Programm, was wir jetzt machen, was wir weiter entspannen, ja, ganz entspannt. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das, was wir jetzt tun und was wir noch dann weiter ausbauen, irgendwie Grund zu der Annahme oder irgendwie zur Überlegung geben wird, beim Medienrat das dann nicht zu verlängern.
Ist der Streit damit jetzt juristisch beigelegt oder ich glaube, Sie müssen noch auf die 106,0 verzichten oder haben Sie schon?
Wir haben rechtsgültig und endgültig auf die 106,0 verzichtet. Wir haben unsere Klage gegen die Lizenzierung von Jazzradio zurückgenommen. Aus unserer Sicht ist es komplett erledigt. Uns ist die neue Sendererlaubnis auch schon zugestellt worden. Und nach unserem Verständnis könnte eigentlich nur der Mitbewerber B2, der um die 98,2, da sind ja nur wir und B2 übergeblieben. Und nach unserem Verständnis könnte der theoretisch da noch Rechtsmittel einlegen. Damit rechnen wir aber nicht, weil er ja auch eine andere Frequenz hat.
Sie sagten es schon, mit in die Entscheidung eingebunden ist zwangsläufig auch das ebenfalls kommerzielle Radio B2, das ursprünglich die Frequenz 98,2 zugesprochen bekam und nun auf der 106,0 beheimatet wird. Oliver Dunk, der Geschäftsführer, sagte ein Interview mit dem Medienmagazin für Mitte März zu. Ihnen danke ich, dass Sie jetzt hier im Medienmagazin kurz erläutern konnten, was Sie mit Radio Paradiso vorhaben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Hörern viel Glück dafür und dass möglichst dann auch Ihr Sendermotto, nämlich Musik zum Verwöhnen und auch das, was Sie ja damit ausstrahlen wollen, Harmonie auf Ihren Frequenzen dann stattfinden kann. Vielen Dank, Matthias Gülzow.
Danke Ihnen.
Radio 1, der Tipp.
Und damit haben Sie die Nahtstelle zum Podcast Bonustrack erreicht. Zwei, ja, wenn man so will, Nachreichungen. Zum einen hören Sie noch ein Interview mit Wolfram Weimer. Er war mal Chefredakteur des Focus. Das hören Sie in der Medienmagazin-Ausgabe vom 22. Januar 2011. Damals wurde das Nachrichtenmagazin Focus 18 Jahre alt. Und dann das vollständige Interview mit Matthias Gülzow, dem Geschäftsführer von Radio Paradiso, im Medienmagazin vom 15. Mai 2010. Und auch das, was aus der Sicht des Medienrates Dr. Hans Hege von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zu sagen hatte. Aber zunächst erst einmal Fakten, Fakten, Fakten. Allerdings war das damals schon nicht mehr der Slogan des Fokus, sondern meinungsfreudig, zukunftsbejahend und lebensfroh. Aber hören Sie selbst.
Wir haben in Deutschland ja zwei große politische Magazine, sehr erfolgreich, Fokus und Spiegel, aber wir haben kein intellektuelles Magazin, so wie Prospect oder der New Yorker oder Atlantic Monthly. Alle anderen Länder haben das, wir in Deutschland haben das nicht mehr. Und nun geht halt ein großer Verlag hin, wagt das aus Berlin heraus neu zu etablieren und das wird gut angenommen bei der Bildungselite.
Vielleicht haben Sie ihn von der Stimme her erkannt, das war Wolfram Weimer, vor 7 Jahren im Medienmagazin. Damals war er gerade 100 Tage lang Chef vom Cicero. Seit letztem Jahr ist er Chefredakteur des auch eben von ihm zitierten Focus, der in dieser Woche 18 Jahre den Gegenpol zum Spiegel bilden will. Ich fragte ihn angesichts des Wechsels von einem sehr intellektuellen, politisch ausgewogenen und auch mit Langsamkeit, wie es damals funktionierte, durchsetzten Magazin zu einem doch eher schnellen Magazin, das mit den Nachrichten-News der Woche konkurrieren muss, die es im Internet gibt, die mit Fakten, Fakten, Fakten ursprünglich mal angetreten waren. Aber jetzt mit meinungsfreudig, zukunftsbejahend und lebensfroh offenbar eine neue, ja, wenn man so will, begriffliche Bestimmung vorgenommen haben. Wie er denn im Prinzip damit klargekommen ist, dass er in dieses schnelle Becken des Fokus getaucht ist, freiwillig, Janne.
Ich bekenne mich ja nach wie vor zur Facette der Langsamkeit in einer Dimension. Wir hören ja alle, dass wir im Zeitalter der Nachhaltigkeit leben. Aber wir Journalisten müssen uns dem auch stellen. Insofern bin ich ein bekennender Verfechter des nachhaltigen Journalismus, dass Journalismus nicht zu schnell, nicht zu kurz, nicht zu hastig sein sollte, sondern dass er Substanz bieten sollte, dass er Orientierung bieten sollte, Reflexion und gute Recherche. Und all das sind Maßgaben, die wir beim Umbau und bei der Neupositionierung von Focus nun verfolgen. Focus ist ein großer Deutungsmächtiger dieser Republik. Es ist der Gegenspieler zum Spiegel. Der Montag der Woche wird aufgetaktet mit zwei Nachrichtenmagazinen. Und das eine, eben Focus, ist dabei, sich neu zu positionieren, gewinnt an Substanz, gewinnt auch an Angriffslust. Und ich glaube, die Zeiten, in denen auch die politischen Debatten wieder hochschlagen, die sind genau richtig dafür, dass der neue Focus nach neuen Lesern sucht.
Die Gegenpositionierung des Fokus war seinerzeit länger recherchieren, kürzer schreiben, jetzt als Werbeformel. Aber dahinter stand ja tatsächlich mehr Grafik, mehr Foto, bunter zu sein als der Spiegel, kürzere Artikel. Wenn Sie sich jetzt gegenpositionieren, wie machen Sie das mit Ihrer Cicero-Erfahrung? Das ist doch dann eher ein gemeinsames Miteinander mit dem Spiegel. Oder definieren Sie sich über die politische Ausrichtung?
Alle Nachrichtenmagazine, ob Time, Newsweek, Spiegel oder Focus, müssen anerkennen, dass das Internet die Schnelligkeit und die Nachrichtlichkeit an sich zieht. Und deswegen werden wir mehr von Nachrichtenmagazinen zu Orientierungsmagazinen. Wir deuten die Vorgänge, wir erklären die Zusammenhänge, wir machen transparent Hintergründe. Und insofern werden Nachrichtenmagazine auch substanzieller. Sie kehren, wenn Sie so wollen, zu klassischen Formen des Journalismus zurück. Und genau das tun wir jetzt bei Focus. Focus wird wieder der bürgerliche Leuchtturm der Republik. Ein Magazin mit Deutungsmacht, das die wesentlichen Debatten dieser Republik prägt. Und insofern lohnt es sich wieder, Focus zu lesen und mal reinzuschauen, was sich da alles verändert hat.
Wie splitten Sie das jetzt mit Focus Online auf? Also tatsächlich dann im Internet mehr Schlagzeilen, also die tatsächliche News und dann das Papiermedium, Print, Focus Magazin, Background-Journalismus?
Online muss alles bieten, die schnelle Nachricht, die ganz schnelle Aktienkursbewegung und die ruhigere Analyse und auch die getragene emotionale Geschichte. Im Internet gibt es auch keine Platzrestriktionen, deswegen können wir dort die volle Klaviatur bespielen. Und im Print müssen wir uns konzentrieren auf die jeweilige Symphonie der Woche. Insofern gibt es da eine Weltenteilung auch der Temperaturen. Aber wir sind immer dann besonders stark, wenn wir uns die Bälle hin und her spielen, wenn Print und Online Dinge zusammen entwickeln und bimedial den Leser faszinieren können.
Noch eine ganz kurze Frage zum bürgerlichen Leuchtturm. Was ist das in der heutigen Gesellschaft? Ich sage nur Stuttgart 21, wenn da die Mercedes-Fahrer mit der Trillerpfeife gegen ein Bahnprojekt Sturm läuft, verwischen ja die Grenzen zwischen dem revolutionären Gesellschaft umkrempeln und dem Konservieren, dem Konservativen.
Ja, das Bürgerliche hat Thomas Mann mal schön umschrieben mit der Formel, das sind Menschen, die verliebt sind ins Gelingen. Sie haben einen konstruktiven Grundaffekt. Sie sind nicht die Näselnden, die Kritikaster, die jede neue Entwicklung unter Risiken und Nebenwirkungen nur betrachten, sondern die wollen, dass etwas vorangeht, dass etwas positiv wird. Und das ist eine zutiefst bürgerliche Perspektive und die hat in der deutschen Medienlandschaft deswegen einen großen Platz, weil so viele andere einen negativistischen Grundzug haben.
Wolfram Weimar, Chefredakteur des Focus, bürgerlicher Leuchtturmwärter der Republik, der verliebt ist ins Gelingen. Das war eine Top-Meldung. Der Medienrat der MABB hat Radio Paradiso die Lizenz nicht mehr verlängert und an Oldiestar vergeben. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Außerdem, nicht kommerzielles Radio hat eine neue Adresse, aber dazu gleich mehr. Vielleicht erstmal zu der Pressemitteilung zu Radio Paradiso. Und zwar hat der Medienrat in seiner Sitzung beschlossen, Oldiestar den Vorzug zu geben auf den ausgeschriebenen UKW-Frequenzen 98,2 in Berlin, 105,9 in Frankfurt-Oder, 95,5 in Eisenhüttenstadt und 90,4 in Guben. Die Frequenzen wurden bisher von Radio Paradiso genutzt. Nach dessen Lizenz bereits einmal verlängert worden war, hieß es, war über eine weitere Verlängerung auf Grundlage einer Ausschreibung zu entscheiden. Der Medienrat hat nun nach Würdigung der gesetzlichen Kriterien unter angemessener Berücksichtigung des Interesses des bisherigen Veranstalters an der Fortsetzung des Sendebetriebs dem Antrag von Oldiestar den Vorzug gegeben. Eine sehr sparsame Pressemitteilung, wie ich finde. Ich machte mich zunächst auf nach Berlin-Wannsee, dem Standort von Radio Paradiso.
Wenn der Eisverkäufer wieder viel zu tun hat, wenn Fahrradfahren wieder Spaß macht und Cabrio-Fahrer das Verdeck unten lassen, dann ist Frühling in Berlin. Frühlingsgefühle bei 98,2 Radio Paradiso. Musik zum Verwöhnen.
Matthias Gülze, was haben Sie gedacht, als Sie die Pressemitteilung der MABB gelesen haben, die ziemlich eindeutig war, dass man Ihnen die Lizenz zum Jahresende, genau zum 30.11., nicht verlängern wird?
Also das war ein Schock, mit dem keiner gerechnet hatte. In den 14 Jahren Sendebetrieb hat es keine einzige Abmahnung gegeben. Es hat ein Gespräch über das Programmkonzept gegeben und eine schriftliche Anfrage, die wir beantwortet haben. Es gab keinerlei Indizien dafür aus unserer Sicht, dass man zu einem so drastischen Schritt greifen würde.
Aber es ist normal, dass man eine Lizenz verlängern muss, dass das nicht auf Lebenszeit ist.
Das sehen die Gesetze so vor, dass nach 7 Jahren eine Überprüfung erfolgt und nach 14 Jahren wird die Frequenz ausgeschrieben. Das ist Standardpraxis und es gibt bisher aber keinen Fall in Deutschland, wo einem Sender auf diese Art und Weise die Lizenz entzogen worden ist.
Nun zitiert ja der evangelische Pressedienst, der ist ja indirekt mit bei Ihnen beteiligt über verschiedene Verästelungen, eine Studie der MABB, wonach Ihnen bescheinigt wird, dass das Programm nun doch nicht so ist, wie Sie es einmal angekündigt haben. Sie haben zum Beispiel den Wortanteil von 183,8 Minuten täglich im Jahre 2006 auf 72,5 Minuten im Jahre 2008 reduziert. Haben Sie damit nicht indirekt Ihre eigenen Vorhaben nicht erfüllt und sind deswegen abgestraft worden?
Also dazu gibt es zwei Argumentationsstränge. Der eine ist, diese Studie, die Sie zitieren, ist von dem Wichert aus Hamburg und wird alle 2 Jahre gemacht. Das heißt, völlig turnusmäßig werden die Programme überprüft. Über diese 14 Jahre sind wir turnus, also in 6 Studien kommen wir vor und da gibt es immer mal ein Auf und Ab. Mal kriegen wir Lob, mal kriegen wir Tadel, wie alle anderen auch. Im Jahr 2008 in der Tat gab es eine Phase, wo wir nach einem Umzug und wirtschaftlich schwierigen Situationen einen geringen Wortanteil hatten. Das war es, was ich vorhin meinte. Wir sind aufgefordert worden, von der Medienanstalt zur Stellung zu nehmen. Wir haben Stellung genommen und dann nie wieder was gehört. Also es gibt in dem Zusammenhang auch keine Abmahnung, keine Aufforderung, keine Ankündigung des Lizenzanzuges. Also etwas, was bei vielen anderen Sendern der Fall ist. Es gibt eine Reihe von Programmen in Berlin, die nach mehreren Abmahnungen und Ermahnungen und auch formalen Sachen dann trotzdem verlängert worden sind. Das heißt, diese Studie ist eine Momentaufnahme alle 2 Jahre. Und wir haben halt in der Mehrzahl der Fälle ganz gut abgeschnitten. In diesem Jahr, Pech, haben wir schlecht abgeschnitten. Das ist die letzte Studie. Ich bin mir sicher, wenn Herr Wiecher das Programm so untersuchen würde, wie es jetzt wäre, kommt er zu dem Schluss, dass das Wort sogar ein bisschen höher ist, als es 2006 war. Trotzdem aber gehört auch Radio Paradiso zu den Sendern, wie eigentlich alle private Sender, die sich in 14 Jahren entwickelt haben. Und natürlich unterscheidet sich das Programm, was wir heute machen, von dem, was 1996 alle Leute vorhatten.
Das war in dem konkreten Fall ein christliches Radio zu machen.
Das ist noch unsere Auffassung bis heute. Und der Auffassung sind ja auch nicht wir, der Auffassung ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Auffassung ist der Berliner Bischof, der Auffassung ist die Chefin des Diakonischen Werkes. Und es ist schon ein bisschen komisch, dass ein mehrheitlich aus tendenziell linken oder roten Politikern besetztes Gremium der Auffassung ist, sie könnten entscheiden, was ein christlicher Sender ist, wenn die christliche Kirche der festen Überzeugung ist, es sei ein christlicher Sender. Aber trotzdem hat sich das Programm natürlich entwickelt in 14 Jahren. Und es hat auch eine Entwicklung hingenommen hin zu einer kommerzielleren Ausrichtung. Diese ist aber mit Genehmigung der Medienanstalt passiert. Die Sendererlaubnis ist verändert worden. Uns ist eine Finanzierung über Werbeeinnahmen gestattet worden. Und dieser Prozess ist begleitet worden. Deswegen ist es auch eine Sache, die man uns, glaube ich, schlecht dann nach 14 Jahren vorhalten kann.
Wie viel christliches Radio in Paradiso drin ist oder wie viel Religiosität, das ist natürlich eine Sache, die auszuzählen wahrscheinlich sehr schwer sein wird. Aber Sie haben angekündigt, juristisch gegen diese Entscheidung des Medienrates vorzugehen. Da müssen Sie ja dann Beweise präsentieren, die juristisch haltbar sind. Lässt sich denn nachweisen, dass Sie Ihre Konzeption, die Sie damals eingereicht haben, oder Ihre Lizenzauflagen erfüllt haben?
Nach unserer Auffassung ja. Das ist halt eine Gratwanderung und das ist auch schwierig. Und die Frage ist, wer will denn richten, was ein christliches Programm ist und was nicht? Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir tun, die wir ganz explizit christlich sind. Wenn Sie heute Morgen um 7.30 Uhr einen Psalm hören, in einer modernen Bibelübersetzung, der einfach als Gedanke zum Auftakt gesendet wird, wird keiner Zweifel haben, wird ja sagen, das ist christlicher Inhalt. Und es gibt jeden Tag den Kommentar von einem baptistischen Pfarrer, Maler meint, das wird auch keiner in Zweifel dran haben. Oder irische Segenstexte, die wir senden, all sowas. Oder das Wort des Bischofs am Samstag. Oder in der Kirchensendung eine Andacht, die wir machen sonntags. Dann gibt es aber eine Reihe von Dingen, wo das eher implizit der Fall ist. Wir sind das erste Radio, was weltweit sich klimaneutral gestellt hat. Wir sind der erste Sender, wir unterstützen Aktionen wie Kinder beflügeln gegen Kinderarmut, Bildung, all solche Geschichten, die man macht, kann man sagen, machen andere Sender auch, aber es hat bei uns einen Sinn und Zweck und es will irgendwo hin. Und dann gibt es eben Dinge, die wir nicht tun. Höreranrufe, Leute veralbern, all solche menschenverachtenden Dinge, die ja alle anderen auch tatsächlich machen. Das heißt, explizit, implizit und eben durch Auslassung. Da kann man argumentieren, ist das nun christlich oder nicht christlich. Nur die Frage ist, wer hat da die Deutungshoheit? Und das ist in der Tat eine spannende Frage, die es auf einem Markt wie Berlin natürlich zu klären gilt.
Im ungünstigsten Fall ist am 30. November Schluss. Was passiert dann mit Radio Paradiso bzw. mit den Mitarbeitern? Wie viele sind es?
Der Sender selber hat 21 Mitarbeiter, aber mit den ganzen angeschlossenen Aktivitäten, der Radiohaus und sowas, sind es 64 Arbeitsplätze, die betroffen sind. 64 sichere Arbeitsplätze in schwierigen Zeiten. Menschen mit Familien, ungefähr 200 Leute oder so, die davon betroffen sind, von einer ungewissen Zukunft.
Radio Paradiso-Geschäftsführer Matthias Gülzow interviewt in einem Jam-FM-Studio im Radiohaus, in dem auch Radio Paradiso sendet. Das vollständige Interview als Video nach der Sendung im Netz, mehr dann unter twitter.com/medienmagazin. Sicherlich wäre es nicht neu, dass Radiosender sterben. Hier in Berlin-Brandenburg ist der Radiofriedhof gut gefüllt. Neben den DDR-Programmen ruhen zum Beispiel in Frieden Radio 100, 100,6, Multikulti, JFK, Charlie, FAZ Business Radio, News Talk, Info 101, auch der AFN oder BFBS. Neu ist vielleicht, dass ein Sender vom Medienrat nach Ablauf der Lizenz die rote Karte bekommt. Deswegen umgesetzt nach Berlin-Mitte, wo ich den Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Hans Hege, fragte, warum hier zum ersten Mal ein Radiosender so bestraft wurde.
Also erstmal geht es nicht darum, dass jemand bestraft worden ist. Es ist eine Ausschreibung, hat es gegeben. Wir haben eine klare Gesetzeslage. Ein Veranstalter bekommt zunächst mal eine Lizenz auf 7 Jahre. Er hat dann einen Anspruch auf Verlängerung, wenn er seine Verpflichtung erfüllt hat. Das ist im Fall Paradiso auch passiert. Aber dann muss neu ausgeschrieben werden. Weil es ein Privileg in Berlin eine Frequenz zu haben und es hat ja sehr viele Wechsel gegeben, auch häufig Neuausschreibungen mit neuem Konzept. Und es gibt immer viele Anträge, jetzt in diesem Fall waren es etwas weniger als sonst 10 Anträge, und die alle hätten senden können und natürlich auch in Anspruch haben, einem fairen Verfahren, nicht eine Scheinausschreibung, wo jemand praktisch keine Chance hat, wenn er gegen jemand antritt, der schon länger sendet. Und darum ging es dem Medienrat, er hatte eine Prognose zu treffen, also nicht irgendwelche Strafen für die Vergangenheit. Die Vergangenheit spielt nur insofern eine Rolle, als sie auch natürlich Grundlage ist für die Prognose in der Zukunft. Darauf kommt es ganz zentral an. Wer wird in der Zukunft nach der Einschätzung des Medienrates, der als Gremium ja gemeinsam zu einer Einschätzung kommen muss, wem traut der Medienrat am ehesten zu, am meisten zur Vielfalt der Programme in dieser Region beizutragen? Das ist ein allgemein formulierter Maßstab, aber gerade deswegen haben wir ein Gremium, was ja nicht etwa mit einer knappen Mehrheit entscheidet, sondern mit einer qualifizierten Mehrheit, in dem Fall sogar einstimmig.
Warum ist nun Oldiestar geeigneter, in Berlin zur Vielfalt beizutragen, als ein Radioprogramm, das seit Ende der 90er Jahre hier bewiesen hat, zumindest anhand der Hörerzahlen und auch der Unterstützung durch die Kirche, dass das Programm gewollt wird?
Also eine Begründung lässt sich ja nicht in 1-2 Sätzen geben. Also der Medienrat wird über die schriftliche Begründung auch ausführlich noch beraten und sie beschließen. Ich kann nur die allgemeinen Kriterien wiedergeben. Das ist die Vielfalt des Programmangebotes, die Vielfalt der Senderform, der Umfang des Wortanteils, die Qualität des Wortanteils und natürlich auch die bisherigen Erfahrungen mit Radio Paradiso, die wir immer wieder ausgewertet haben. Es hat auch durchaus kritische Gespräche mit Radio Paradiso gegeben. Jetzt ging es insbesondere um das, was ist in der Zukunft zu erwarten. Das Gleiche ja auch von den anderen neuen Antragstellern. Es waren interessante Musikformate dabei, sind auch Anträge nicht berücksichtigt worden. Für Oldiestar sprach, dass das Programm ja auch, sagen wir, ausgewertet worden ist, dort also sehr viel höheren Wortanteil hat und viel vielfältigere inhaltliche Formen, auch einen stärkeren noch Regionalbezug als Paradiso. Also obwohl bisher Oldiestar ja eine sehr schwache Frequenzausstattung hat. Also Medienrat hat all dieses gewürdigt und ist dann zum Ergebnis gekommen, ich ziehe einen vor. Das ist das, was sonst eben auch passiert. Sag mal, Medienrat kann nicht alle glücklich machen, wir haben nicht genügend UKW-Frequenzen, es muss eine Auswahlentscheidung getroffen werden. Und ich denke, es gehört auch dazu, das mag ungewöhnlich sein, dass jemand eine Lizenz nicht wieder kriegt, aber wir haben sonst immer umgekehrte Diskussionen gehabt, haben wir überall in Deutschland, dass wer einmal eine Frequenz gekriegt hat, dann was ganz anderes macht, also in anderen Ländern viel krasser, als das in Berlin passiert. Also er macht nicht das, was er ursprünglich versprochen hat, behält die Frequenz trotzdem. Und sag mal, es ist jeweils eine aktuelle Bewertung zu treffen. Also es kommt auf das an, was heute in der Zukunft, heute für die Zukunft zu erwarten ist, nicht auf das, was vor 14 Jahren war.
Muss dann also die BBC auf der 90,2 sich damit wahrscheinlich dann abfinden müssen, dass die wird am 7. November ungültig, die Lizenz, dass sie möglicherweise auch nicht mehr hier in Berlin senden darf?
kann. Nein, natürlich, darum gibt es auch die Frage, es wird jeder Einzelfall für sich berücksichtigt. Aber auch, sagen wir, wir haben ja im Fall BBC und auch des französischen Programms dann Lizenzen nicht mehr für so lange verlängert, wie das früher, wie das eigentlich möglich gewesen wäre, weil man sich natürlich auch da die Frage stellen muss, sagen wir, hat ein Auslandsrundfunk heute noch die gleiche Bedeutung, wie er sie früher hatte? Da gab es übrigens im damaligen Medienrat durchaus auch Diskussionen. Ist die Verbundenheit Berlins zu seinen ehemaligen Schutzmächten, das ist ja die gesetzliche Begründung und unter der ja auch die verschiedenen früheren alliierten Frequenzen in andere Formen überführt worden sind, spielt es heute noch eine gleiche Rolle. Und ist in Zeitalten des Internet, in denen ja Radio ganz anders gehört werden kann, ist es dann noch richtig, eine UKW-Frequenz dafür zur Verfügung zu stellen.
Inwieweit spielen denn wirtschaftliche Überlegungen bei der Lizenzvergabe eine Rolle? Also hier wurden gesagt, 64 Mitarbeiter angeschlossen, das Jazzradio, JFFM, dann auch das Programm KW. Also da ist ja eine richtige Radiohausgemeinschaft letzten Endes betroffen, wenn diese Lizenz nicht verlängert wird.
Also es geht um Radio Paradiso und die Verlängerung von Radio Paradiso oder eben die Vergabe an einen anderen. Ich meine, dass Paradiso mit anderen zusammenarbeitet, ist richtig. Es arbeiten allerdings auch andere Sender miteinander zusammen. Es gibt unterschiedliche Formen der Kombination. Und natürlich werden auch neue Veranstalter, neue Arbeitsplätze schaffen. Natürlich ist es ein Gesichtspunkt, den wir berücksichtigen, den wir auch früher berücksichtigt haben, wenn wir Gelegenheit gegeben haben, in neuer Zusammensetzung ein Programm fortzuführen. Aber auch das kann nicht dazu führen, dass wir so sagen, jetzt hat ein Sender absoluten Bestandsschutz.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu ihrem Licht.